Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
US-Präsident Donald Trump tritt seit Monaten extrem aggressiv gegenüber Venezuela auf und macht das Land für Drogenschmuggel in ganz großem Stil verantwortlich. US-Streitkräfte attackieren immer wieder Boote angeblicher Schmuggler in der Karibik. Es gab bereits Dutzende Tote. Und Trump hat ein Ultimatum gegen den venezolanischen Präsidenten Maduro ausgesprochen. Dieser soll mit seiner Familie das Land verlassen und so einen Regime-Change ermöglichen. Was will Trump eigentlich in der Karibik? Kommt es gar zu einem Krieg angesichts des massiven Aufgebots von US-Streitkräften? Was bedeutet das für die Menschen vor Ort in Venezuela, in Kolumbien und in angrenzenden Ländern? Darüber wollen wir in der heutigen Fernverbindung sprechen, im Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Tanja Tilkalko, ich leite das Politikteam der Wochentaz und zugeschaltet ist heute meine Taz-Kollegin Katharina Wojcenko. Guten Morgen nach Bogota.
Guten Morgen, Tanja.
Katharina, du bist Taz-Korrespondentin mit Sitz in Kolumbien und berichtest auch zur aktuellen Lage in Venezuela natürlich. Klär uns doch zu Anfang bitte mal auf, warum sich die Lage in den vergangenen Wochen derart zugespitzt hat.
Das ist eine schwierige Frage. Es ist so, dass Trump seit Monaten eine riesige Militärmacht vor der Karibikküste, speziell gegenüber von Venezuela, aufzieht, mit dem größten Flugzeugträger der Welt, diversen Militärschiffen, mit Tausenden von Soldaten. Und verbal spitzt es sich auch immer mehr zu aus Washington. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, wir haben nicht nur diese Schiffe vor der Küste, wir haben diese Drohnenangriffe auf die Fischerboote bzw. Drogenboote. Wir haben die einseitige Ankündigung von Trump, dass der Luftraum über Venezuela geschlossen sei. Und auch seit gestern dann die Drohung, dass demnächst wohl dasselbe in Kolumbien erfolgen könnte.
Darauf kommen wir gleich nochmal. Was mich aber interessiert ist, du bist ja schon einige Jahre vor Ort. Hat dich diese Entwicklung, die ja doch dramatisch zu bezeichnen ist, hat dich diese Entwicklung überrascht?
Ja, sie hat mich überrascht. Richtung Kolumbien kann ich sagen, Kolumbien war über Jahrzehnte der beste Partner von den USA in Lateinamerika. Und dass Kolumbien jetzt da als Gegner gesehen wird, das hat mich schon sehr überrascht. Andererseits muss ich auch sagen, bei Trump ist es sehr schwierig zu sagen, mich überrascht da überhaupt noch was. Es ist sehr schwierig, eine Logik dahinter zu entdecken, was er macht, beziehungsweise die Dinge, die er begründet, stimmen nicht mit den Fakten und mit den Recherchen überein, die selbst die US-Behörden über Jahre gemacht haben. Von daher, dass er sich jetzt so auf Venezuela einschießt, das hat mich dann doch überrascht, ja.
Kannst du ein Beispiel nennen, weil du gerade skizziert hattest, die Faktenlage und das, was eigentlich gesagt wird? Vielleicht kannst du uns ein Beispiel dafür nennen.
Also was tatsächlich seit Jahren gesagt wird und auch von der UN-Drogenbehörde bestätigt ist, von den US-Diensten ist, die Drogen, die in die USA kommen, speziell das Fentanyl, was sich ja Trump so als Hauptfeind ausgesucht hat, das kommt aus Mexiko und die Rohstoffe dafür aus den USA. Das wird definitiv nicht in Venezuela hergestellt. So, das Kokain, das in die USA kommt, kommt auch nicht aus Venezuela, also höchstens ein minimaler Bruchteil. Also Venezuela ist ein Transitland und kein Produktionsland von Drogen. Das Kokain kommt auch nicht über die Karibikroute, sondern über die Pazifikroute in die USA. So, also das heißt, wenn es darum geht, Fentanyl zu bekämpfen, ist Trump mit seinen Schiffen am falschen Ort. Wenn es darum geht, Kokain zu bekämpfen, ist er auch am falschen Ort. Dann ist die Frage, was will der Mann? Ist er überzeugt davon, dass alle anderen Berichte und Recherchen dazu falsch sind? Oder hat er was ganz anderes im Schilde?
Genau, was sind denn aus deiner Sicht seine Interessen? Was steckt in Wahrheit eigentlich dahinter? In der Vorbereitung hatte ich immer wieder auch von dem Venezuela-Rätsel gelesen. Das fand ich jetzt ein bisschen verschwörungsmythisch aufgeladen. Aber würdest du tatsächlich das auch als Rätsel bezeichnen, wenn du sagst, man weiß es nicht genau?
Also es gibt so drei Haupttheorien, dazu kann ich ja sagen, wo ich mir auch denke so, aber ich finde halt keine hundertprozentig schlüssig. Andererseits muss ich auch sagen, ich kann mit meiner Logik und mit der von Expertinnen und Experten, die die Region seit Jahren beobachten, kann man Trump auch nicht irgendwie verstehen. Weil das passt einfach nicht zusammen. Also wenn man sagt, okay, er ist wirklich davon überzeugt, Venezuela ist das große Drogenland. Maduro leitet ein Kartell, das aus Expertensicht nicht existiert. Dann kann man sagen, okay, er will wirklich den Drogenhandel bekämpfen, indem er sich auf Venezuela einschießt. Die andere Theorie, die Maduro, Präsident Nicolas Maduro von Venezuela und auch sein kolumbianischer Nachbar Gustavo Petro vertreten und auch einige andere, ist, Trump ist auf das Öl aus, weil Venezuela eines der größten Vorkommen der Welt hat. Was spricht dagegen? Chevron ist bereits im Land. Dann gibt's die Theorie, dass die Leute, die Geschäfte mit Öl machen, auf keinen Fall eine Invasion wollen, sondern lieber gute Deals und Druck. Und das Dritte ist, Trump möchte Demokratie verbreiten und deswegen das Regime stürzen. Das ist auch aus meiner Sicht zweifelhaft, weil er selbst nicht der beste Vertreter der Demokratie ist und mit undemokratischen Mitteln, also was er bisher macht, widerspricht laut UN-Rechtsexperten und auch vielen anderen dem humanitären Völkerrecht. Und auch diese Sperrungen, die einseitigen vom Luftraum, sind komplett illegal. So, also das ist halt auch höchst zweifelhaft. Jetzt ist die Frage, was will er da? Also ich bin da hin und her gerissen. Und das andere ist, die Trump-Regierung ist ja intern auch nicht einig. Also man weiß, dass Marco Rubio ist sehr für einen Regimewandel. Der ist ja mit exilkubianischen Wurzeln und ist sehr dafür. Aber es gibt Teile der US-Regierung, die das gar nicht wollen. Und da gibt es auch noch keine einheitliche Linie. Aber derweil spitzt sich halt die Rhetorik weiter zu. Also das eine ist, dass Venezuela wieder Abschiebeflüge aus den USA zulässt, trotz des geschlossenen Flugraums. Also das ist auch so widersprüchlich. Und das andere ist, der Ex-Präsident von Honduras, der wegen zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wegen Drogenhandel, der wurde von Trump begnadigt. Fragt man sich natürlich auch, wie ernst er es dann wirklich in seinem Kampf gegen den Drogenhandel nimmt.
Du hast jetzt ja auch schon mehrfach den venezolanischen Präsidenten Maduro erwähnt. Trump hat ein Ultimatum gegen ihn ausgestellt, fordert ihn und seine Familie aus, auszureisen und quasi seinen Machtposten abzugeben. Was bedeutet das?
Also er versucht, den Druck auf den Präsidenten selbst zu verstärken. Und Maduro reagiert bislang so, dass er weiter exzessiv Tic-Tac-Videos produziert, in denen er tanzt und zeigt, er ist weiter entspannt und Herr der Lage und immer noch präsent in Venezuela. Es gab ja zwischenzeitlich die Theorie, dass er geflohen sei und er zeigt sich halt dann so weiter im Land und versucht, das auszusitzen, wie die letzten, über das letzte Jahrzehnt halt auch.
Also worauf ich hinaus will, ist das eher so eine typische Trumpsche Drucknummer, um für Wirbel zu sorgen und auf der internationalen Bühne sich wichtig zu machen? Oder ist das tatsächlich ein, wie auch immer geartetes, sinnvolles Vorgehen?
Also Druck auf Maduro zu machen, sehe ich schon als sinnvoll an, weil ich meine, die Lage, wie sie aktuell in Venezuela ist, ist nicht gut. Also wir haben ein komplett in der Wirtschaftskrise befindliches Land, das definitiv nicht demokratisch ist. Also von daher, das ist zu verstehen, aber ob das wirklich Trumps Absichten sind, ist das andere. Was er zumindest geschafft hat mit seinen Drohungen, ist, dass es jetzt immer mehr so Spekulationen gibt in den Medien, zum Beispiel, wenn Maduro das Land verlassen wollte und ins Exil gehen wollte, wo könnte er denn hin? Angeblich hat er laut der Opposition Konten in der Türkei, auf denen sehr viel Geld ist, also und Türkei ist ein Verbündeter von Venezuela. Vielleicht könnte er sich dahin absetzen, weil Russland und China kommen nicht in Frage, was andere Verbündete sind. Also das wird schon, also gerade in den letzten Tagen so debattiert. Ja, es ist eine ganz komische, verfahrene Lage.
Du lebst in Kolumbien und jetzt gibt es ja auch Drohungen gegen Kolumbien an sich. Was sagen denn die Menschen in deinem Umfeld, deine NachbarInnen, wenn du durch die Straßen läufst? Ist das sozusagen ein Talk of the Town? Gibt es vielleicht sogar schon sowas wie eine Art von Panik oder dass man Lebensmittel hortet oder sonstiges, bevor der Angriff kommt? Oder sind die Leute eher entspannt und gelassen?
Nee, das ist definitiv kein Talk of the Town. Also in den Medien ist es auf jeden Fall, in den sozialen Medien ist es, geht es rauf und runter. Und die Präsident Petro, der Linke, und US-Präsident Trump, die liefern sich seit Monaten Gefechte über die sozialen Medien und greifen sich gegenseitig verbal an. Und das hat sich sehr hochgeschaukelt. Aber dass man jetzt irgendwie Lebensmittel hortet oder denkt, dass sofort was hier passiert, nein. Das Problem bei Kolumbien ist, wir haben auch ohne die Schwierigkeiten mit den USA mehrere interne Konflikte, also wo jeden Tag Menschen sterben und wo faktisch Kriegsschauplätze sind, die alle irgendwie mit dem Drogenhandel zu tun haben. Das heißt, das beschäftigt die Leute in den Regionen, wo das passiert, deutlich mehr. Und das andere ist, wir haben zwei so krasse Skandale, die im Zuge dieser Trump-Geschichten so ans Licht gekommen sind. Also das eine ist, der kolumbianische Präsident hat ja, weil er irgendwie die US-Streitkräfte, als er in New York zu Besuch war, zu einer Rebellion gegen ihren Präsidenten aufgerufen hat, hat er sein Visum verloren. Dann wurde er auf die Sanktionsliste gesetzt, weil Trump gesagt hat, hey, das ist auch ein Drogenboss, wofür er auch keine Beweise geliefert hat. Und Kolumbien ist jetzt nach Jahrzehnten als Bündnispartner auf den Ländern, die offiziell dezertifiziert wurden, also nicht mehr Bündnispartner der USA sind. Das heißt, die Gelder wurden gestrichen für diesen War on Drugs. Und das ist was, was tatsächlich Folgen haben könnte, weil halt die Gelder fehlen, um diesen Kampf gegen den Drogenhandel vor Ort zu finanzieren und weil es halt auch natürlich Austausch von den Geheimdiensten gab. Also Kolumbien war der krasse Ankerpunkt in Lateinamerika, um Informationen auszutauschen. So. Und das ist angeblich nach einem ersten Rückzieher von Petro immer noch so, dass der Austausch funktioniert. Ja, das ist das eine. Mit dieser Sanktionsliste, wo jetzt der Präsident drauf ist, kam dann als Nebenschauplatz raus, dass er von seiner Gattin getrennt lebt, die auch auf der Sanktionsliste steht. Also das heißt, wir hatten hier so einen klatschinternen Skandal deswegen, weil seine Gattin in Schweden lebt und einen Haufen Geld ausgibt, der für den Haushalt der Primera Dama bestimmt ist, obwohl sie eigentlich diese Aufgaben nicht mehr wahrnimmt. Das kam alles mit dieser Sanktionsliste raus. Und jetzt relativ frisch haben wir noch einen zweiten Skandal, der eventuell das nachträglich rechtfertigen könnte, was Trump gesagt hat. Also diese Vermischung mit dem Drogennetzwerken, die von der Regierung sind. Und zwar hat ein Medium hier recherchiert, dass die Regierung bzw. ein hoher General und ein hoher Beamter vom Geheimdienst einer Splittergruppe von der FARC-Guerilla Informationen zugespielt hat und mit der auch Pläne hatte, eine legale private Sicherheitsfirma zu gründen, um dann legal Waffen zu verschieben und so weiter und so fort. Also und die Generalstaatsanwaltschaft hat angeblich über ein Jahr davon gewusst, von diesen Informationen und nicht weiter verfolgt. Das Ganze ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Kolumbien. Also das ist ein Thema, was hier wirklich sehr hochkocht und auch den Wahlkampf mit befeuert.
Also kann man am Ende vielleicht Trump sogar dankbar sein, dass diese Skandale dann ans Licht gekommen sind, auch wenn sie so eine Art von Nebeneffekt sind?
Also der zweite Skandal, der ist wahrscheinlich nicht ursächlich mit Trump. Also das ist eine Recherche, die läuft seit über einem Jahr von einem einheimischen Medium. Also da würde ich Trump definitiv nicht dankbar sein dafür. Also die Präsidentschaftsgattin steht schon seit langem im Verdacht, dass sie Geld aus der Staatskasse für Dinge ausgibt, die unnötig sind und ein recht teures Leben führt. Also dafür hätte es auch Trump nicht gebraucht. Also das wirklich Wichtige, was letztendlich untergeht bei diesen ganzen Geschichten ist, der Drogenpreis ist nur deshalb so hoch und der Drogenhandel so lukrativ, weil die Nachfrage in den USA und in Europa so hoch ist. Und nach all den Jahrzehnten hieß es immer wieder, wenn wir das wirklich bekämpfen müssen, müssen wir legalisieren, damit die Preise nicht mehr so hoch sind und das Geschäft unattraktiv wird. Und in die Richtung passiert ja nichts. Also da ist auch Trump völlig dagegen. Er schießt sich da auf so kleine Bötchen ein. Und man weiß halt auch, der Preis von so einer Kokainladung, der steigt mit der Entfernung von der Herstellungsstätte. Also hier in Kolumbien ist das Zeug noch relativ billig. Aber wenn man dann, also jeder Nebenkilometer steigt der Wert erst. Und die das große Geld machen, sind nicht diese kleinen Männer da in diesen Bötchen. Es ist bestenfalls symbolisch, was da passiert.
Springen wir nochmal zurück nach Venezuela. In der Zeit, in der wir jetzt auch aufnehmen, es ist wenige Tage zuvor, bis die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado den Friedensnobelpreis in Empfang nehmen soll. In der kommenden Woche soll sie nach Oslo reisen. Das wird aber vermutlich nicht so einfach werden oder es wird zu Problemen kommen, insbesondere wenn sie wieder zurückkehren möchte. So wird es ja jetzt auch gerade gesagt. Welche Rolle spielt eigentlich sie in dieser Gesamtgemengelage?
Also sie ist so die demokratische Symbolfigur für eine und für andere die absolute Hassfigur. Also selbst Leute, die dem Maduro-Regime nicht gut gesonnen sind. Weil das Problem bei ihr ist, also einerseits muss man sie dafür bewundern, dass sie im Land geblieben ist und ganz viele persönliche Entbehrungen, die Trennung von ihren Kindern, viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter wurden gefangen genommen und sie lebt halt wirklich in Lebensgefahr da. Also dass sie das trotzdem durchgehalten hat und nicht wie die meisten anderen aus der Opposition ins Exil gegangen sind und dass sie halt 2024 tatsächlich mal geschafft hat, die Opposition zu einen. Also das war ja vorher nicht der Fall. Also das ist positiv. Das andere ist, viele sind halt ihr im Beginn immer skeptisch gestimmt, weil ihre Verbündeten im Ausland halt es mit den Menschenrechten auch nicht so genau nehmen. Das ist halt das Problem. Also das ist tatsächlich, wenn man sich die Leute anschaut, die sie unterstützen, ist das ein ziemliches Gruselkabinett. Also da ist der Ex-Präsident von Kolumbien darunter, Alvaro Uribe, der selber sehr schwere Menschenrechtsverbrechen und also unter dessen Regierung die begangen wurden. Das ist ein rechter Hardliner, dann der Präsident von Panama, der auch auf Demonstrantinnen und Demonstranten schießen ließ. Also das sind sehr schwierige Gestalten. Und ja gut, die anderen sagen halt, hey, die Linke hat sie halt nicht unterstützt, sondern nur diese Rechten. Aber das ist das eine. Und das andere ist halt auch, wenn man sagt so, hey, ich habe mir damals das Wahlprogramm angeschaut. Also so wahnsinnig große Veränderungen wären das inhaltlich nicht. Man sagt ja, sie ist so die eiserne Lady aus Venezuela. Ja, so klassisch neoliberales Wirtschaftsprogramm. Und was halt auch so ist, ich meine, aktuell die Wirtschaft von Venezuela beruht ganz altmodisch auf dem Erdöl und das wollte sie auch nicht anders machen. Die Frage, sie wird halt die Erdöleinnahmen anders ausgeben, aber es ist trotzdem ein ähnliches Modell. Also, aber tatsächlich, wenn man dann vergleicht so Maduro oder Machado beziehungsweise Edmundo González, das ist eine demokratischere Variante, würde ich sagen. Das Problem ist, mit wem sollen die denn bitte die Posten besetzen? Die meisten Menschen sind geflohen. Die an der Macht sind, haben das System komplett durchdrungen und ihre Leute überall. Also man müsste wahnsinnig viel austauschen und dann ist es auch noch die Frage, das dauert ewig, so ein Land wieder aufzubauen, so tief in der Krise, wie das steckt. Wer soll das bitte finanzieren? Es ist krass schwierig, sich eine gute Lösung für Venezuela zu überlegen. Und das andere ist, na gut, theoretisch, wenn es stimmt, also die Opposition hat ja belegt, dass Edmundo González gewählt wurde. Das ist ein relativ uncharismatischer, gebrechlicher Mensch. Ich weiß nicht, wie der sich tatsächlich im Amt schlagen würde oder ob man dann sagen würde, wir machen, Maria Corina wird dann Präsidentin. Aber das ist alles irgendwie so total abstrakt um Zukunftsmusik. Aktuell sitzt Maduro immer noch fest im Sattel, würde ich sagen, trotz der Bedrohungen.
Vielfältige Problemlage, komplexe Problemlage, sowie inländisch als auch ausländisch, kann man ja durchaus auf beiden Ebenen sagen. Normalerweise fragen wir am Ende dieses Podcasts ja immer nach der Linken. Ich würde dich jetzt aber nochmal um eine Einschätzung bitten. Gibt es denn sowas wie eine zivilgesellschaftliche Bewegung, durchaus auch linksorientiert, die da in dieser schwierigen, auch innenpolitischen Gemengelage versucht, gegenzusteuern oder zumindest sich laut und bemerkbar zu machen?
Laut in Venezuela? Schwierig. Also richtig schwierig. Also es gab ja jetzt zuletzt wieder mal eine Verhaftungswelle und Leute, die Maria Corina nur irgendwie gratuliert haben, wurden festgenommen und stecken jetzt für 30 Jahre im Gefängnis. Also es war auch relativ still in Venezuela nach dieser Friedensnobelpreisgeschichte. Das ist das Regime, also aus meiner Sicht reicht es nicht, um sich gegen einen Militärangriff aus den USA zu verteidigen, aber es reicht deutlich aus, um unliebsame Stimmen stumm zu machen und festzunehmen und in Foltergefängnissen verschwinden zu lassen.
Gibt es denn außerhalb Venezuelas, gibt es da eine solidarische Bewegung, die durchaus da Unterstützung anbietet oder wie auch immer? Ich höre davon wenig.
Es ist total durchwachsen. Also sagen wir es mal so, es gab ja gerade diese CBS-Umfrage, wonach ein Großteil der US-Amerikanerinnen einen Militäreinsatz in Venezuela nicht befürwortet. Und aber um die 40% aus Lateinamerika sind dafür. Also der Kontinent ist komplett gespalten in Länder, die das befürworten würden und Länder, die es ablehnen. Das ist total schwierig. Also ich würde nicht bezweifeln, dass es eine Mehrheit gibt, die Maduro nicht mehr haben will. Aber was danach kommt und unter welchen Umständen und ob das Ganze nicht in noch größeres Chaos stürzt. Also das ist, glaube ich, ein Faktor, der die Leute hier schon beschäftigt. Wo man auch nicht sagt. Und das andere ist ausgerechnet die USA, die ja eine sehr durchwachsene Geschichte hier auf dem Kontinent haben mit ihren Regimeumstürzen. Also das ist echt schwierig. Was ich noch sagen wollte zur Sache Maria Corina und der Nobelpreis. Also es hieß ja erst, hat sie gesagt, sie wird da hinreisen und den Empfang nehmen. Jetzt sagt sie wahrscheinlich dann doch nicht. Also Die meisten internationalen Flüge aus Venezuela sind ja gestrichen, weil die Regierung denen die Flugerlaubnis, die Betriebserlaubnis entzogen hat. Und das andere ist, dass der Klassiker des Regimes, Oppositionelle loszuwerden, ist, dass die am Flughafen abgefangen werden, wenn die irgendwo hinreisen wollen. Was bleibt denn dann noch? Also sie könnte jetzt auf Juan Guaido machen, also diesen Interimspräsidenten, den es mal gab, und dann mit Hilfe von irgendwelchen dubiosen Gruppen auf dem Landweg über die offene Grenze nach Kolumbien und dort ein Flugzeug nehmen zum Beispiel. Ob das passiert? Keine Ahnung. Das ist, aber das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir so überlegt hätte, dass es möglich wäre und dann, dass sie auf demselben Weg wieder reinkommt. Aber ob das dann passiert? Und das andere ist, sie ist halt auch so ein Zankapfel. Also ich glaube, es könnte Maduro sogar eher schaden, wenn er sie festnimmt, weil dann wird der internationale Aufschrei richtig groß. Vielleicht will er sie auch einfach nur im Untergrund lassen und sie möglichst nicht festnehmen, damit keine Märtyrerin geschaffen wird. Also es ist schwierig.
Hält sich quasi nach allen Seiten Optionen offen. Das heißt auch, wir werden sicherlich in der kommenden Zeit noch sehr viele Stücke von dir zu lesen bekommen in dieser Causa. Es ist ja wirklich extrem interessant und spannend und was da auch weiterhin passiert. Und natürlich die nächste Trump-Rochade wird sicherlich kommen, wie wir wissen und hier in der Taz ja auch mal schmerzlich mitkriegen und lesen und schreiben müssen. Vielen Dank dir, Katharina, für deine Eindrücke. Wie gesagt, wir freuen uns auf deine Geschichten auf allen unterschiedlichsten Taz-Kanälen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniel Fromm für die Produktion dieser Folge und an Eva-Lotte Anderea sowie die Podcast-Kolleginnen für die redaktionelle Betreuung. Ihr könnt uns gerne schreiben, Lob, Kritik, Hinweise, Tadel, Freude aller Art und zwar unter fernverbindung@taz.de und schenkt uns gerne ein Like auf den sozialen Medien und kommentiert in den gängigen Foren überall dort, wo es unseren Podcast gibt. Zu guter Letzt nochmal ein Hinweis, guten Journalismus gibt es nicht umsonst. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar über das freiwillige Bezahlmodell der Taz, tazzahlig. Das Ganze ist zu finden auf taz.de. Das war die Fernverbindung, der Auslandspodcast der Taz. Und in der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.
Fernverbindung, der Auslandspodcast der Taz.